ich war schon sehr nervös. Und dann habe ich schon nach 500 Metern gemerkt, oh, wir sind hier gerade auf 4-Minuten-Tempo-Kurs. Das ist 6 Sekunden schneller als meine persönliche Bestleistung. Aber ich habe eigentlich gar nicht darüber nachgedacht. Ich bin einfach nur mitgelaufen, weil ich dachte, du musst jetzt einfach probieren, egal wie sehr du vielleicht sterben wirst hinten raus, aber lauf einfach mit.
Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Meinathlet Leichtathletik Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Nele Wessel, die den mutigen Schritt wagte, von den 400 Meter Hürden zu den 1500 zu wechseln und dabei sogar den Traum der Olympischen Spiele verwirklichte. Erfahrt, wie sie ihr Training umgestellt hat, mentale Hürden überwinden hat und welche Tipps sie für junge Athletinnen und Athleten hat.
Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Dann, ja, herzlich willkommen, Nele.
Hi, vielen lieben Dank, dass ich heute da sein darf.
Ja, ich habe zu danken. Es freut mich, dass du in deiner trainingsfreien Zeit auch die Zeit für eine gemeinsame Folge nimmst. Ich könnte mir vorstellen, dass es für dich auch eine sehr, sehr intensive Saison in 2024 war.
Ja, definitiv. Es war schon sehr, sehr viel los, deutlich mehr als die letzten Saisons davor. Auch irgendwie sehr ungewohnt, alles unter einen Hut zu bekommen, aber auch sehr schön, muss ich sagen.
Ja, das glaube ich. Ja. Aber wie lange hast du jetzt noch Trainingspause oder seid ihr doch schon wieder in der Vorbereitung?
Ich bin schon in der Vorbereitung, auch schon wieder seit knapp 4 Wochen jetzt. Ab kommenden Montag geht es dann aber so richtig los. Das war jetzt eher so 4 Wochen so im Reinkommen so ein bisschen. Genau, noch nicht zweimal am Tag jeden Tag, aber so die letzte Woche mal zweimal am Tag. Ich war jetzt auch nochmal im Urlaub. Eine Woche, habe da aber auch trainiert. Genau, aber eigentlich bin ich schon wieder seit 4 Wochen im Training.
Was ging dir so in der ersten Trainingseinheit durch den Kopf? Also ich meine, der Start in eine neue Trainingsvorbereitung ist ja schon immer noch mal was Besonderes, geht wieder los. Aber nach so einer Saison wie in diesem Jahr, waren es andere Gedanken als in den Jahren zuvor?
Nee, also so richtig andere Gedanken würde ich jetzt nicht sagen. Ich muss schon sagen, dass ich irgendwie so ein bisschen noch motivierter bin, weil ich natürlich jetzt so ein bisschen Blut geleckt habe an den internationalen Wettkämpfen und so. Das ist halt einfach klasse Erfahrung war und ich halt natürlich möchte, dass das auch in den kommenden Jahren dann der Fall sein wird, dass ich da international wieder starten darf, aber so eine andere Motivation in dem Sinne würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe mich ganz normal auch wieder aufs Training gefreut, weil ja, so sehr man sich auf die Offseason freut, freut man sich dann aber auch schon wieder aufs Training. Also ich habe, glaube ich, wirklich so 14 Tage gar nichts gemacht oder noch ein bisschen länger, weil ich hatte noch eine Corona-Infektion, aber ich muss sagen, in der letzten Woche war ich dann schon so auch, oh, ich freue mich jetzt wieder, wenn das Training losgeht. Ja.
Dass man dann endlich wieder die Schuhe anziehen kann für die nächsten Ziele trainieren kann.
Genau, aber, richtig.
Aber du hast angesprochen, du hast in diesem Jahr Blut geleckt, 2024 zum ersten Mal an den Olympischen Spielen teilgenommen. Wie war es für dich, da in diesem Stadion Stade de France vor dieser Kulisse an den Start gehen zu dürfen? Ich kann mir vorstellen, dass es einfach ein Sportlerin-Traum war, der da in Erfüllung gegangen ist.
Ja, definitiv. Also es war wirklich unbeschreiblich, vor allem dieses Stadion einfach. Ich war ja immer vormittags dran und selbst zu diesen Uhrzeiten einfach schon so viele Menschen in dem Stadion zu sehen. Aus der Leichtathletik kennt man das ja jetzt eigentlich nicht, dass so ein Stadion komplett voll ist. Und da waren 80.000 Menschen drin. Und dadurch, dass es halt auch noch so nah in Deutschland war, waren natürlich auch noch verstärkt neben den französischen Fans viele Deutsche da. Und als sie dann meinen Namen aufgerufen haben, da ging es auch ordentlich ab. Und das war schon so ein bisschen, wirklich stand an der Startlinie und hatte einfach Gänsehaut. Das war schon echt cool.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich war einen Abend als Zuschauer im Stadion und ich habe mir auch die Frage gestellt, wie verarbeitet man das als Athletin, als Athlet, wenn man vom Aufwärmplatz in diesen Hexenkessel reinkommt. Du hast gesagt, in der Leichtathletik, wir haben normalerweise nicht diese Kulissen, wie da im Stade de France mit 80.000 Zuschauern, gerade auch vormittags. Ich meine, das kann ja auch sehr schnell überwältigend sein, wenn man sowas sieht, wenn man vor allen Dingen auch sowas hört. Also wie du hast gesagt, du hast eine Gänsehaut bekommen, aber wie hast du es in den Momenten geschafft, dann am Ende des Tages doch fokussiert da zu bleiben? Oder ist man einfach mitgeflossen mit dieser Stimmung?
Ich glaube, man funktioniert einfach in diesen Momenten. So dieses, was man in jedem anderen Wettkampf lernt und als Leichtathlet hat man schon unzählige von diesen Wettkämpfen gemacht. Man macht einfach seinen Zeitplan Step by Step durch, bis man halt dann an dieser Startlinie steht. Und klar kommen dann immer mal noch andere Eindrücke von außen, weil es natürlich was komplett Neues ist, zumindest für mich jetzt. Ich habe das noch nie erlebt gehabt. Aber auf der anderen Seite ist es trotzdem in Anführungszeichen nur ein normaler Wettkampf, für den ich mich genauso halt auch erwärme oder ja, meine Routine sozusagen durchspiele. Im Stadion ist es natürlich was komplett anderes. Und da habe ich dann wirklich das einfach probiert zu genießen, halt auch dann, wo ich aufgerufen wurde. Und dann aber im nächsten Moment dachte ich mir, okay, konzentriere dich jetzt wieder auf dich, mach genau das, was du vielleicht auch mit deinem Trainer davor abgesprochen hast und probier mitzulaufen, aber probier es auch einfach zu genießen irgendwo.
War dein Trainer Georg Schmidt mit im Stadion?
Nee, der war nicht mit im Stadion. Genau, der war.
Das sind dann einfach.
Genau, der war zu Hause in Deutschland, aber ich habe halt regelmäßig Kontakt mit ihm gehabt und dann natürlich auch telefoniert und er hat mir viele gute Tipps gegeben, wie sonst auch immer. Und dann waren natürlich auch noch andere Trainer vor Ort. Isabel Baumann hat mich dort unterstützt und da war ich auch echt sehr dankbar für, dass sie da wirklich auch, ja, wenn ich dann irgendwie doch mal so ein bisschen gehadert habe mit mir, dann irgendwie doch noch ein offenes Ohr hatte und genau.
Aber das so dann in dieser Wettkampfsituation sind es dann schon die Strukturen von der Vorbereitung, die einem dann, die dir dann geholfen haben, da einfach den Fokus zu behalten, trotz dieser Lautstärke und visuellen Kulisse.
Ja, genau. Vor allem so einen Tag bevor der Wettkampf ist, macht man sich ja dann oft so einen Zeitplan, wann man da sein will, wann man ankommen will, sozusagen mit dem Bus oder erstmal welchen Bus man nehmen möchte, wie viel Zeit man vielleicht noch im Aufwärmstadion haben möchte, bevor man dann wirklich anfängt, sich zu erwärmen und dann macht man, glaube ich, einfach so dieses ganz normale Zeugs, ja, genau.
Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass dir da vielleicht das ein oder andere Mal im Stadion so der Gedanke durch den Kopf gegangen ist, der Plan ist irgendwie aufgegangen. Weil, wenn wir mal so ein paar Jahre zurückspulen, ich habe hier die Ergebnisliste auf, der U20-Europameisterschaften aus dem Jahr 2017, da standest du noch im Halbfinale über die 400 Meter Hürden. Und jetzt bei den Olympischen Spielen natürlich über die 1500. Irgendwann muss es ja mal in einen Prozess gegangen sein, in dem du gesagt hast, okay, ich bin hier international auf einem sehr, sehr guten Niveau, aber ich switche trotzdem nochmal die Disziplin von dem Langsprint hin zur Mittelstrecke. Kannst du uns da vielleicht mal mitnehmen, wie das zustande gekommen ist?
Ja, also ich sag mal so mein Background, ich komme aus einer sehr sportlichen Familie. Meine Eltern waren beide sehr erfolgreiche Langstreckenläuferinnen oder Läufer. Und ja, ich sag mal, der Sportteil oder die Sportaffinität wurde mir so ein bisschen in die Wiege gelegt. Und dementsprechend war ich dann auch sehr früh schon sportlich aktiv und habe aber immer gesagt, weil immer alle zu mir gekommen sind und dann so Fragen gestellt haben wie, wann trittst du denn in die Fußstapfen von deiner Mama und wann läufst du denn auch mal und so, habe ich früher immer gesagt, nee, ich werde niemals Läuferin, also das mache ich nicht, darauf habe ich auch gar keinen Bock, weil Dauerläufe waren für mich früher auch das Schlimmste, was ich im Training machen konnte. Und in der Leichtathletik fängt man ja vor allem so in der Kinderleichtathletik oft dann mit allem an, also mit der Ausbildung von Laufen, Springen, Werfen, die klassischen ja, Grunddisziplinen sozusagen. Und ich habe halt sehr viel Spaß, vor allem am Mehrkampf gefunden und halt dann auch am Langsprint und war halt da auch relativ erfolgreich. Und deswegen habe ich dann gesagt, komm, ich probiere es jetzt über die Langhürde und mache das erstmal. Und dann habe ich aber irgendwann so ein bisschen gemerkt, ich war dann zwar 2016 und 2017 mit international unterwegs, dass ich mich aber in dem Sprintbereich, egal wie sehr ich es trainiert habe, einfach nicht mehr verbessert habe und die anderen halt einfach deutlich schnellere Zeiten gelaufen sind. Ich habe das halt früher mehr oder weniger alles mit meinem Talent dann sozusagen gemacht, aber so richtig Sprintaffinität war da einfach nicht da. Und ich konnte schon immer relativ gut auch so 800 Meter laufen im Nachwuchsbereich, ohne dafür überhaupt was trainiert zu haben. Und dann dachte ich halt einfach so, komm, probierst du es jetzt einfach mal aus. Und dann bin ich mal eine 800 gelaufen, auch noch in demselben Jahr 2017 und direkt 2:11 aus eigentlich keinem Training. Und es hat auch super viel Spaß gemacht. Und dann habe ich zwar den internationalen Höhepunkt geschafft, aber es war dann auch irgendwie immer so dieses, schaffe ich den Rhythmus zwischen den Hürden und bin ich schnell genug? Und eigentlich, ja, habe ich es auch nur gerade so geschafft, da dabei zu sein. Und dann dachte ich einfach wirklich dann nach der Saisonpause zum neuen Saisonstart hin, wir machen jetzt was komplett anderes, wir probieren das einfach und habe dann gesagt, komm, ja, ich gehe jetzt auf die Mittelstrecke.
Aber ist schon ein krasser Schritt, auch noch so in so jungen Jahren. Ich meine, das könnte ich mir vorstellen, dass das keine einfache Entscheidung damals war.
Ja, auf jeden Fall. Also es war schon auch ein längerer Prozess dann, seitdem ich diese 800 da gemacht habe, weil diese 800 war halt im, glaube, im Februar oder sowas und schlussendlich bin ich dann halt wirklich im September dahin gewechselt. Aber es hat sich dann einfach irgendwie richtig angefühlt. Und es war dann einfach so eine, ich will nicht sagen abrupte Entscheidung, aber ich glaube, es war auch gut, dass ich das von jetzt auf gleich gemacht habe. Sonst hätte ich, glaube ich, so dieses die positiven Sachen und die negativen Sachen zu sehr abgewogen und ja.
Da könnte ich mir auch vorstellen, dass dann so die ein oder andere, oder vielleicht nicht Diskussion, aber längere Gespräche am Küchentisch bei dir zu Hause stattgefunden haben. Du hast ja auch angesprochen, deine Eltern waren sehr erfolgreich, deine Mutter Katrin Bessel, ja auch Anfang der 90er Jahre auch noch mit einer der erfolgreichsten deutschen Leichtathletinnen. Das ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen in diesen Prozess mit eingeflossen. Kannst du da, uns da vielleicht nochmal an den Küchentisch vielleicht von damals mitnehmen?
Ja, definitiv. Also es kam schon sehr häufig natürlich das Thema Sport auch bei uns dann am Armputztisch sozusagen zum Thema, aber meine Eltern haben mir da nie reingeredet. Also die haben immer gesagt, wir unterstützen dich bei dem, was du machen willst und wenn du Speerwerferin werden möchtest, dann unterstützen wir dich da auch. Das ist uns total egal und du musst auch nicht diesen Sport machen, du machst den für dich und nicht für uns. Nur, die haben immer gesagt, nur weil wir mal Sportler waren, musst du das nicht machen und das fand ich auch immer sehr gut, aber es war natürlich dann auch hilfreich, irgendwie mal deren Meinung zu hören, wo die mich vielleicht auch sehen und was sie denken darüber, in welche sportliche Richtung es gehen könnte bei mir. Und ich glaube, meine Eltern haben mich schon länger als ich auf der Mittelstrecke gesehen oder generell halt im Laufbereich und haben dann auch gesagt, dass ich das auf jeden Fall ausprobieren soll, weil was soll denn schon dabei passieren? Zur Not mache ich halt wieder die 400 und die 400-Hürde. Und ja, ich bin auch jetzt natürlich sehr froh, dass ich mich dafür entschieden habe.
Du kommst ja aus Berlin, mittlerweile trainierst du ja hier in Frankfurt. Kam das dann auch in diesem Zuge, dass du dann direkt nach Frankfurt gewechselt bist? Oder wie ist dann so dieser Prozess insgesamt zustande gekommen, dass du gesagt hast, ich brauche jetzt auch ein Umfeld für die veränderte Belastung, für die veränderte Disziplin?
Ich bin Herbst 2017 dann umgestiegen sozusagen auf die Mittelstrecke und habe dann auch 3 Jahre hier in Berlin gewohnt, weil ich auch noch zur Schule gegangen bin zu dem Zeitpunkt. Also ich habe erst 2019 dann im Sommer mein Abi gemacht. Und bis da war ich ja dann quasi noch gebunden. Und dann habe ich hier noch ein Jahr gelebt und auch noch angefangen zu studieren ein bisschen. Aber habe dann relativ schnell gemerkt irgendwie, dass das Studium nicht das so ist, was mich glücklich gemacht hat. Und dann hat sich auch so ein bisschen die Trainingsgruppe aufgelöst, in der ich war. Und ja, dann lief halt auch einfach 2019 gar nicht. Ich hatte eine Ermüdungsfraktur im Fuß. Und 2020, wo dann auch das Corona-Jahr kam, war ich auch verletzt. Und ja, das waren wirklich 2 Jahre, in denen gar nichts ging, in denen ich an keinem einzigen Wettkampf teilgenommen habe, wo ich auch teilweise 4 Monate keinen Sport gemacht habe überhaupt. Und dann war, glaube ich, die Kaderzusammensetzung sozusagen für dann das kommende Jahr. Und Georg hat mich schon immer mal gesehen, so in einzelnen Trainingslagern, und ist dann einfach auf meinen alten Trainer drauf zugekommen, auf André Höhne, und hat ihn angesprochen, wie es denn so wäre, ob ich nicht Interesse daran vielleicht hätte, nach Frankfurt zu kommen, dort die 800 sozusagen auszubilden, weil zu dem Zeitpunkt bin ich noch hauptsächlich 800 Meter gelaufen. Und ja, dann kam es irgendwie einfach, dann kam auch wieder so eine Küchentisch-Situation zustande, in der ich dann zu meinen Eltern meinte, ich habe da so ein Angebot bekommen aus Frankfurt, ich müsste halt jetzt aber 600 Kilometer wegziehen von zu Hause. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch bei meinen Eltern gewohnt. Also es war dann wirklich der erste Auszug sozusagen. Und mein Papa hat mir dann bloß die Frage gestellt, Nele, möchtest du Sport machen? Und wie professionell möchtest du Sport machen? Und dann habe ich nur gesagt, ja, natürlich möchte ich Sport machen und ich möchte es so professionell probieren, wie es irgendwie geht. Und dann meinte er dann, mach das, zurückkommen kannst du immer wieder, du kannst immer wieder bei uns zu Hause einziehen. Und dann war das so eine 2-Tages-Entscheidung und 3 Wochen später bin ich umgezogen.
Und dann in Hessen auch mit neuem Studium und quasi neuem Partner an der Seite, neben der Trainingsgruppe von Georg Schmidt.
Genau, richtig. Also ich bin dann im November 2020 umgezogen und dann kam relativ schnell von Georg der Vorschlag, okay, du könntest doch zur Polizei gehen. Und dann habe ich mal so ein bisschen überlegt, ob ich mir das irgendwie zutrauen würde, beziehungsweise ob ich mich damit anfreunden könnte, und dachte, wieso eigentlich nicht. Und dann bin ich 2021 im Herbst, bin ich dann eingestellt worden. Genau, bei einer Landespolizei in Hessen.
Und hier dann quasi in der Sportfördergruppe, oder wie ist da das Setting?
Genau, ich bin in der Sportfördergruppe. Das ist quasi so, dass einmal im Jahr eine Sportklasse eröffnet wird, neben den normalen Klassen sozusagen. Und da sind dann nur Sportler drin, verschiedenster Sportarten, also jetzt nicht nur Leichtathleten. Und genau, wir absolvieren dann den ganz normalen Polizeialltag auch, das Studium. Das ist allerdings nicht in 3 Jahren, sondern bei uns dann auf 4,5 gestreckt, weil wir halt einfach noch ein bisschen mehr Freiheiten haben, sozusagen dann am Tag 2-mal trainieren zu können. Weil ja, die normalen Studenten müssen halt oft von 7 bis 16 Uhr oder sowas zum Dienst. Und da könnten wir oder zur Aus- oder ja, zum Unterricht, sag ich mal so. Und das würden wir halt einfach gar nicht schaffen, wenn wir dann noch zweimal trainieren wollen würden. Dementsprechend haben wir 1,5 Jahre länger Zeit, um das Studium zu absolvieren. Genau.
Also dann im Prinzip neue Stadt, neues Studium, neue Trainingsgruppe. Also sehr viele neue Sachen im neuen Umfeld. Du hast auch gesagt, du bist dann auch erst auf Grundlage der 800 Meter nach Frankfurt gekommen. Wie hat sich dann herauskristallisiert, dass ihr vielleicht eher auf die 1500 Meter gehen sollt?
Also ich habe dann erstmal das erste Jahr ganz normal nach dem 800 Meter Plan trainiert und hatte dann auch noch immer mal so ein paar Verletzungsprobleme, die ich halt schon davor auch hatte. Die kamen dann irgendwie noch mal so ein bisschen auf. Und dann habe ich auch persönliche Bestleistungen erzielen können, aber es war irgendwie noch nicht so dieses oder dieser Durchbruch, den wir uns einfach erhofft hatten mit der 800. Und es lief einfach nicht so. Und um ehrlich zu sein, kann ich gar nicht genau sagen, also es war nicht irgendwie so dieses, okay, wir probieren das jetzt mit 1500, sondern wir haben einfach gesagt, ich mache jetzt ein bisschen mehr Umfang im Training und es hat sich dann einfach so ergeben, würde ich sagen. Und dann bin ich mal 1500er im Wettkampf gelaufen und die haben halt viel besser funktioniert als die 800er und mir auch dementsprechend dann viel mehr Freude bereitet. Und dann letztendlich bin ich komplett auf die 1500 gewechselt, ja.
Ja, ich habe hier auch parallel noch die Season Bests auf 2022, 4:14, 82, dann 2023 schon 4:6, 63 und dann in diesem Jahr die 4:04, 24. Also gerade auch dieser Sprung dann von 2022 auf 23, der war ja natürlich enorm und ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch extrem gepusht hat.
Ja.
Du hast gesagt, ihr habt im Prinzip nur so ein bisschen die Umfänge erhöht oder wie kann ich mir das vorstellen? War es wirklich nur so ein bisschen, wir nehmen ein bisschen Tempo raus, wir erhöhen ein bisschen die Umfänge oder habt ihr dann doch an ein paar mehr Stellschrauben gedreht, um dann ja auch diese Fortschritte da erzielen zu können?
Ja, also natürlich war es im Endeffekt, dann waren es ein paar mehr Stellschrauben. Ich habe halt wirklich nicht viele Dauerläufe im ersten Jahr gemacht und dann wirklich auch so knallharte Tempoläufe, würde ich jetzt sagen. Also so richtig laktazide Tempoläufe und das haben wir jetzt komplett rausgestrichen. Das mache ich vielleicht, wenn es in die ersten Wettkämpfe so geht, aber auch nicht wirklich. Jetzt ist es bei mir wirklich eher so dieses schwellenorientierte, V2-Max-orientierte Training mit viel Grundlage drumherum in Form von Dauerläufen oder semispezifischen Ausdauereinheiten. Genau, und so richtig knallharte Tempoläufe mache ich eigentlich gar nicht. Also wenn ich einmal vor dem ersten Wettkampf Spikes dann habe, dann ist es okay. Gut. Also ich mache wirklich sehr wenig in Spikes, aber auch wegen meiner Verletzungshistorie einfach haben wir so ein gutes Mittelmaß gefunden. Ich mache sehr viel semispezifischen Anteil im Training noch, laufe natürlich auch viel, aber wenn ich das alles laufen würde, würde ich wahrscheinlich wieder die nächsten Probleme haben. Genau. Ja.
Wie sieht dann das Semispezifische aus? Also was für Sportarten? Auf dem Fahrrad oder?
Nee, ich bin eigentlich immer auf dem Crosstrainer. Also wir haben da so zwei Crosstrainer in der Hahnstraße bei uns. Die nennen sich bei uns Arc-Trainer. Das ist so, weiß nicht. Also da macht man quasi einen Passgang und beim Crosstrainer macht man ja schon den normalen Laufbewegungsablauf. Und da verbringe ich eigentlich fast täglich mindestens 60 Minuten drauf. Ja.
Wie viele Trainingseinheiten machst du so ungefähr in der Woche?
12 bis 13.
Okay. Und dann hast du einen Überblick, wie viele Kilometer du pro Woche läufst? In der Spitze?
Ich glaube 90 Kilometer gelaufen und dann kommen aber noch die semispezifischen Einheiten obendrauf. Die, wenn man die halt dann umrechnet, glaube ich, ich weiß es gar nicht so genau. Auch so auf 120 bis 130, wenn man die noch aufrechnet, genau. Ja.
Du hast eben angesprochen, ihr trainiert so im Bereich der V2-Max-Schwelle. Nee. Könnte mir vorstellen, dass da ja mindestens einmal im Jahr eine Leistungsdiagnostik auf dem Plan steht. Wie sieht die aus und welche Werte insgesamt spielen da für euch eine besondere Rolle?
Also wir machen den ganz normalen Stufentest, diesen ganz klassischen, bei mir in der Mittelstrecke jetzt noch 4x2000, irgendwann muss ich vielleicht auch mal 4x3000 laufen, wo dann sozusagen der VL3 ermittelt wird. Also das ist ja die Geschwindigkeit, in der der Körper 3 Millimol Lacken oder Millimol Laktat pro Liter Blut erzielt. Genau, die wird dann ermittelt und desto höher die Geschwindigkeit ist, desto besser ist es natürlich. Genau, und dann machen wir meistens noch diesen Abbruchtest, wo dann der V2-Max-Wert ermittelt wird und die VV2-Max. Genau, also die Sauerstoffaufnahme.
Und das dann einmal im Jahr oder immer nach zwischen jedem Trainingszyklus oder in anderen Abständen?
Diesen klassischen Stufentest, den machen wir tatsächlich öfter im Jahr. Wir fahren für den jetzt aber nur einmal im Jahr nach Leipzig zum IAT und machen den dann wirklich unter Laborbedingungen. Und ansonsten machen wir den selbstständig auch noch im Training einfach, dass ich mich aufs Laufband stelle und dann 4x2000 laufe und dann nehmen wir nach jeder Stufe Laktat. Genau, das ist dann vielleicht nicht 100% genau, wie ich das jetzt in Leipzig machen würde, aber man kann schon damit arbeiten. Aber diesen Abbruchtest, den machen wir eigentlich nur einmal im Jahr in Leipzig. Boah.
Ich weiß, man kann es nicht 1:1 übertragen, aber...
Ich weiß immer nicht genau, welcher Wert die VV2 Max ist und welcher die V2 Max ist. Eins von beiden ist das mit 60 bis 70. Da war ich auf jeden Fall irgendwie bei 67 oder sowas.
Ja.
Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das die V2 Max ist oder die VV2 Max.
Okay. Aber was mich noch interessieren würde, ist dann, ihr habt dann die Werte, mit denen geht ihr ins Training und wie bestimmt ihr dann im Training, ob ihr an der Schwelle trainiert? Also gehst du über den Puls oder messt ihr dann Laktat und kontrolliert darüber, dass ihr nicht über diese Schwelle rüberkommt und über die Geschwindigkeit?
Beides tatsächlich. Also wir arbeiten sehr viel mit Laktat im Training, aber auch wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, Laktat zu nehmen, wie jetzt zum Beispiel im Urlaub. Ich hatte zwar ein Laktatgerät dabei, aber da ist es immer ein bisschen schwierig, wenn ich dann irgendwie meine Schwelle draußen mache, kann ich ja nicht das Laktatgerät bei mir irgendwie dabei haben. Da steuere ich mich dann eigentlich wirklich nur über den Puls. Und so mit der Zeit haben wir jetzt auch halt bei mir festgestellt, zum Beispiel, dass wenn ich so an die 170 Puls gehe, dann ist es so ungefähr bei 3 Millimol, mal ein bisschen niedriger, mal ein bisschen höher, je nachdem vielleicht auch, wie die Bedingungen draußen dann gerade sind, ob es windig ist oder sowas. So kann ich mich eigentlich immer ganz gut steuern. Aber wenn ich jetzt in Frankfurt bin oder im Trainingslager oder auf dem Laufband oder sowas, nehmen wir eigentlich immer Laktat danach. Und genau.
Einfach, weil das genauer ist als über den Puls.
Ja.
Was für eine Pulsuhr benutzt du? Oder hast du einen Brustgurt? Hast du einen einfach über das Handgelenk? Wie misst du da den Puls?
Also ich habe eine Garmin-Uhr. Und die kann am Handgelenk, aber manchmal ist die da erfahrungsgemäß nicht ganz so genau und manchmal hat die dann auch wie so eine kleine Störung und dann hängt die sich auf. Deswegen beim Dauerlauf nehme ich eigentlich immer nur Handgelenk, aber wenn ich jetzt so eine Schwelleneinheit oder sowas habe, mache ich zusätzlich immer noch einen Brustgurt rum, weil der einfach zuverlässiger ist.
Ja, ja. Auch gerade bei diesen Spitzen habe ich immer das Gefühl, dass die dann einfach zuverlässiger aufzeichnen als am Handgelenk.
Und ich hatte es halt auch schon echt oft beim Dauerlauf, dass ich weiß nicht, dann vielleicht irgendwie Schweiß reingelaufen ist und dann war der Kontakt nicht mehr so super und dann bleibt er halt einfach, ich will nicht sagen jetzt stehen, aber ja, der bleibt irgendwie auf einmal, sackt er ab und dann habe ich angeblich nur noch 80 Herzfrequenz bei einem Dauerlauf. Das kann halt dann nicht sein und dann,
Das Schlimmste in der Situation.
Also. Ja, man will halt dann auch nicht das Programm ausdrücken und starten, aber eigentlich bleibt einem nichts anderes übrig, wenn man die Herzfrequenz haben möchte.
Bei mir ist es so, ich habe eine Apple Watch und wenn ich schnellere Läufe mache, muss ich die immer ans rechte Handgelenk anziehen. Normalerweise trage ich die links, aber irgendwie, wenn ich schnell laufe, ist sie zuverlässiger an einem anderen Arm. Also das sind immer so, weil ich finde das auch so ätzend, wenn man dann den Puls und das aufzeichnen möchte oder danach trainieren will und dann ist dann plötzlich, steht es einfach still, man ist völlig fertig und da steht Puls 80.
Ja, genau, richtig.
Bringt den Puls dann nochmal hoch.
Ja.
Aber neben diesen spezifischen Trainingsinhalten, was steht bei dir sonst noch so auf dem Trainingsplan?
Also ich habe auch zweimal die Woche ein sehr umfangreiches Krafttraining mit Sprüngen und noch so ein bisschen vereinzelte Sprints, wobei ich eigentlich das nicht mehr als Sprints bezeichnen würde. Es sind eher so bei mir Technikläufe, um nochmal so ein bisschen schnellere Bewegungen reinzubekommen. Aber so richtige Sprints mache ich eigentlich gar nicht mehr und Sprünge. Genau, und sonst, Schwelle, V2 Max und dann wiederholt sich das eigentlich relativ schnell wieder, genau.
Du hast jetzt auch zweimal angesprochen, wenig Sprints, Spikes erstmal kurz vor der Saison, wenn überhaupt. Würdest du sagen, das ist bei dir auch gar nicht so häufig notwendig, weil du, glaube ich, auch sehr viel Grundschnelligkeit aus deiner vorherigen Karriere als Langsprinterin mitgebracht hast? Weil ich sag mal, du hast ja dann auch viele Jahre auch schon in ganz anderen Tempobereichen trainiert. War es da auch wirklich Sprinten, dass dir das jetzt auch irgendwie so dass es ein gewisser Vorteil im Trainingsalltag ist oder vielleicht auch insgesamt eine deiner Stärken über die Mittelstrecke ist?
Nee, würde ich gar nicht mehr so sagen. Also ich glaube, wenn man mich jetzt sprinten sehen würde, würde man niemals denken, dass ich mal Sprinterin war, weil irgendwie ist das alles verloren gegangen. Und davon kann ich eigentlich gar nicht mehr so viel profitieren. Klar, so einen gewissen Bewegungsablauf und eine Vorstellung vom Sprinten habe ich natürlich auch. Und ich glaube, das ist auch das, was mir zugutekommt, dass wenn wir jetzt dann diese Technikläufe machen und Georg zu mir sagt, achte auf deinen Fußaufsatz oder er möchte irgendeinen Bewegungsablauf genauso haben, dass ich das relativ schnell verstehe und dann auch so umsetzen kann. Aber so von früher so richtig was bringen, würde ich jetzt nicht sagen, dass mir das was bringt.
Wo würdest du dann heute deine größte Stärke sehen über die 1500?
Ich glaube tatsächlich der V2 Max-Bereich. Also ich bin echt gut da aufgestellt und ich glaube auch für im Vergleich andere andere 1500-Meter-Läuferinnen habe ich auch ein gutes Schwellniveau, wenn ich gut drauf bin. Und ich glaube das, ja.
Okay.
Ja.
Ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass das aber vielleicht so was aus der Trainingshistorie ist, weil ich habe früher zumindest mal eine Zeit lang auch die 400 trainiert und das ist ja auch, da trainiert man ja auch schon sehr, sehr intensiv und gerade auch dieser V2-Max-Wert, den kriegt man ja eher über die harten Tempoläufe nach oben gepusht als über den 90-Minuten-Dauerlauf, dass das vielleicht so ein bisschen damit zusammenhängt?
Ja, das denke ich schon auch. Wir trainieren, wie gesagt, auch in der Woche zweimal noch eine richtige V2-Max-Einheit, die natürlich dadurch dann auch getriggert wird sozusagen und machen jetzt nicht nur die ruhigen Sachen, wo ich dann auch Geschwindigkeiten laufe an die 20, 21 km/h, aber halt nicht mehr dieses ganz, ganz Laktazide. Ja. Das mache ich halt wirklich gar nicht mehr. Also es gibt so eine Trainingseinheit, die wir so kurz vor einer Saison oder noch auch in der Saison machen sozusagen. Die haben eigentlich, oder die hat alle Inhalte drin, die hat V2 Max-Inhalt drin, die hat so ein 1500-spezifisches drin und dann hat die halt noch was Laktazides drin. Aber das ist auch die einzige Einheit.
Wie sieht die genau aus?
Da mache ich 3x7x200. Also viele kennen das oft als 3x8x200. Wir haben es aber bis jetzt immer nur als 3x7x200 gemacht. Und in der ersten Serie ist es so, dass ich da genau immer 200 Meter laufe und dann 100 Meter Trabpause habe. Und die 100 Meter trabe ich dann halt auch wirklich so in 30 bis Maximum 35 Sekunden. Aber ich bin eigentlich eher meistens so bei 31 bis 32. Und das ist dann meistens so in, je nachdem, wann ich mich gerade in der Saison befinde, zwischen 34 und 36 Sekunden auf 200. Das 7-mal. Dann trabe ich nach dem 7. noch die 100 Meter weiter. Und dann geht aber direkt die zweite Serie los. Also ich habe keine Serienpause.
Da ist keine Serienpause.
Ja. Genau, und dann gehen die nächsten 7 Stück los. Die sind dann schon in 1500 Meter Renngeschwindigkeit. Sprich, wenn ich jetzt eine Zielzeit von 4 Minuten haben möchte auf 1500, muss ich auf 232 Sekunden laufen. Und ich laufe die dann auch auf den 32. Und dazwischen habe ich dann 60 Sekunden Trabpause. In der Zeit trabe ich meistens so 150 Meter, damit ich mich nochmal so ein bisschen erholen kann. Und nach dem 14. Lauf sozusagen habe ich dann die erste Pause, weil da ziehe ich mir dann Spikes an. Und dann habe ich dann so, je nachdem wie schnell ich bin, 3 bis maximum 4 Minuten Pause. Und dann mache ich 7x200 in Spikes. Die sind dann in 29 bis 30, aber ich laufe die meistens unter 30 mit 90 Sekunden Gehpause. Und dann bin ich fertig.
Ich kriege schon erhöhten Puls, wenn ich die Trainingseinheit nur höre.
Ja.
Da ist man dann auch schon gut durch, wenn man das hinter sich gebracht hat.
Ja, das ist auch so die eine mit der härtesten Trainingseinheiten, würde ich sagen, beziehungsweise das ist für mich die Einheit, wo ich weiß, jetzt gehen wir bald in den Wettkampf.
Ja. Solche Einheiten, machst du die alleine oder macht ihr die im Rahmen von einer größeren Gruppe? Also wir hatten ja gesprochen, Georg ist ein Trainer, aber es sind ja noch mehr in der Gruppe. Aber ist das sowas dann ein Gruppenprogramm oder machst du das dann für dich?
Nee, das mache ich tatsächlich alles komplett alleine. Weil, also genau, meine Trainingsgruppe besteht aus mir, Marvin Heinrich, Okay Charles, Malik Skubin Alpha, Elia Ziem und wir haben jetzt noch Luis Buschbeck dazu bekommen. Genau, die jetzt eigentlich immer in Frankfurt am Stützpunkt sind. Und genau, da, also die ich gerade genannt habe, die laufen halt eher 400 bis 800 und die trainieren halt dann nach einem komplett anderen Trainingskonzept.
Da gibt es dann eher den Support von der Seitenlinie.
Richtig.
In den Pausen.
Also es ist immer so, dass wenn ich Tempoläufe drauf habe, die Jungs auch Tempoläufe drauf haben, aber die machen eigentlich meistens dann andere Inhalte von Tempoläufen.
Okay.
Genau.
Ja. Aber nutzt du darüber hinaus auch ein Trainingstagebuch, um dann vielleicht auch da die Zeiten bei solchen, ist ja dann schon eine sehr spezifische Trainingseinheit festzuhalten, also dass du auch mal rückblicken kannst, wie habe ich mich an dem Tag gefühlt oder verzichtest du auf sowas?
Nee, ich schreibe tatsächlich ein Trainingstagebuch auch schon seitdem ich, glaube sogar 13, 14 bin. Einfach weil meine Mama meinte damals, dass sie das früher als Kinder mal machen mussten und dass das doch ganz cool wäre. Und dann habe ich damals damit angefangen. Und ich mache das tatsächlich auch wirklich handschriftlich. Also ich schreibe das wirklich in so ein Buch ein und trage dann auch immer ein, wie schnell ich war, auch Pulswerte, Laktatwerte. Wenn jetzt irgendwie irgendwelche äußeren Umstände da noch, es war extrem heiß an dem Tag oder es war sehr windig oder es hat geregnet, schreibe ich das meistens auch mit dazu, damit ich das halt auch einfach, wenn ich irgendwann mal da reingucken kann, auch weiß, okay, ja, ich muss das jetzt so oder so einschätzen oder wenn ich davor irgendwie mal am Kränkeln war, schreibe ich auch mit rein, 3 Tage vorher, keine Ahnung, leichte Halsschmerzen jetzt zum Beispiel oder sowas, damit ich das halt einfach einschätzen kann, genau. Und dann nicht irgendwie nur denke, ah, da steht jetzt die Zeit, warum war ich jetzt langsamer, schneller oder sowas, genau.
Ja, dass man, das hilft, glaube ich, sehr zur Einordnung und auch um langfristig zu schauen, was hat vielleicht gut funktioniert und was vielleicht weniger.
Genau, ja, das auf jeden Fall. Ich habe aber auch gelernt und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, mich nicht nur damit vergleichen zu können wollen, weil oft mache ich solche Programme auch zu anderen Zeitpunkten im Jahr, wo man es vielleicht auch noch gar nicht richtig vergleichen kann und dann macht man sich halt oft einfach nur Kürre. Ja. Und das war bei mir oft in der Vergangenheit der Fall, dass ich dann immer so direkt gesagt habe, okay, es ist alles doof, ich bin total gar nicht fit und eigentlich kann ich es total vergessen, die Saison, und habe aber nie darauf geachtet, ja, was war denn in den letzten Wochen so? Hatte ich da irgendwie vielleicht auch Stress in der Uni und war eine Klausur, ich konnte nicht so gut trainieren oder war irgendwas privat oder keine Ahnung was, das sind ja alles so Faktoren, die dann da auch mit hineinspielen sozusagen, dass man halt trotzdem einfach bei sich ist und sich auf sich konzentriert und jetzt nicht dann die ganze Zeit am Vergleichen ist, oh, an dem und dem Tag habe ich die Einheit gemacht und da lief aber alles so toll, warum ist das jetzt nicht mehr so?
Ja, ist extrem wichtig für den Kopf dann, glaube ich, auch in solchen Situationen.
Ja, voll.
Was machst du eigentlich bei diesen Umfängen und auch bei den anderen Verpflichtungen für deine Regeneration?
Also ich achte sehr darauf, dass ich sehr viel schlafe, weil ich bin ein Mensch, der sehr viel Schlaf benötigt. Also ich kann auch gut und gerne mal 11 bis 12 Stunden schlafen, wenn mich niemand weckt. Und also ich muss eigentlich, also Minimum sind eigentlich 8 Stunden, aber eigentlich eher 9. Genau, und wenn ich gut schlafe, dann ist das eigentlich schon die halbe Miete bei mir. Und dann zusätzlich gehe ich halt wirklich zur Physiotherapie, auch mindestens einmal die Woche, eigentlich sogar eher 2-mal. Genau, und dann halt noch so eigenständige Sachen wie Nahrungsergänzungsmittel. Da habe ich jetzt auch einen super Partner an meiner Seite, der mich da bestmöglich versorgt. Und halt dann auch so Maßnahmen wie so eine Massagegun benutzen oder mal in die Reboots legen oder irgendwie sowas. Genau.
Was für Nahrungsergänzungsmittel nutzt du?
Ich habe von MitoCare, die unterstützen mich seit diesem Jahr. Und da bekomme ich dann so Selen, Zink, Magnesium, dann Omega-3, verschiedene Aminosäuren auch, genau, die einfach die Regeneration fördern.
Also gerade auch so Mikronährstoffe, genau. Dass man da gut aufgestellt ist. Ist das auch sowas, Blutbild, dass sowas erstellt wird, vielleicht am Anfang der Saison oder auch mal zwischendrin, um zu gucken, wie bin ich in den Bereichen aufgestellt?
Ja, also Georg macht das sehr regelmäßig, dass wir mal zum Blutbild checken gehen sozusagen, um auch einfach zu gucken, stimmen alle Werte, haben wir vielleicht auch einen Eisenmangel oder sowas. Und auch bevor wir jetzt ins Höhentrainingslager fahren, machen wir eigentlich immer ein Blutbild und danach halt auch, um zu gucken, was hat sich verändert, aber auch davor einfach, um zu gucken, ob zum Beispiel dieser Eisenmangel da ist, weil mit Eisenmangel in die Höhe fahren ist halt wirklich das Schlimmste, was man machen kann. Genau, solche Sachen. Und auch vielleicht einfach mal zu gucken, wenn man am Kränkeln ist, okay, sind da irgendwelche Entzündungsparameter höher oder ist eigentlich normal alles? Genau.
Du hast ja meine nächste Frage schon angeschnitten. Wenn man mit erhöhten Entzündungswerten ins Höhentrainingslager fährt, ist es immer, oder mit schlechten Eisenwerten in die Höhe fährt, das ist sehr schwierig. Wie wichtig sind für euch Trainingslager? Du hast die Höhe angesprochen. Und wie oft fahrt ihr da vielleicht auch nicht nur in die Höhe oder auch in andere Trainingslager?
Also ich glaube, jetzt für uns Läufer speziell sind Höhentrainingslager schon sehr wichtig. Ich meine, es gibt die sogenannten Höhenketten, die halt auch sehr viele professionelle Athleten machen. Siehe Jakob Ingebrigtsen, Gesa macht es auch sehr lang schon, regelmäßig in die Höhe zu fahren. Und ich glaube, dass ich auch ein Athlet bin, der sehr gut auf die Höhe anspricht und das deswegen sehr viel nutzt. Wir haben das in den ersten zwei Jahren, wo ich in Frankfurt war, gar nicht gemacht. Aber das war auch Corona-bedingt in erster Linie. Und jetzt haben wir auch gemerkt, dass ich da wirklich sehr drauf anspreche. Und jetzt fahren wir wieder verstärkt. Also ich war jetzt 2022 und 23 sozusagen, also für die Saison auf 23, war ich tatsächlich nur einmal im Trainingslager. Und letztes Jahr war ich dann aber schon im Dezember und im März und dann jetzt nochmal vor den Olympischen Spielen. Und jetzt für die neue Saison wollen wir tatsächlich schon 3-mal in die Höhe fahren und dann vielleicht nochmal auch vor dem Groß-Event sozusagen, beziehungsweise da kommen wahrscheinlich dann 3 bis 4, vielleicht auch sogar 5 Trainingslager schon dann auf einen zu.
Wo fahrt ihr dahin?
Immer nach Südafrika meistens. Also zumindest die letzten Male waren wir eigentlich immer in Südafrika, in Potchefstroom. Das liegt so auf 1300 bis 1400 Meter Höhe. Ist jetzt noch nicht die ganz krasse Höhe wie Kenia oder sowas. Aber ja, man kann auf jeden Fall sehr gut dort trainieren.
Das ist ja auch alles sehr, sehr zentral. Ein Grastrack im Prinzip direkt vor der Haustür. Und da sind, glaube ich, auch die kurzen Wege etwas, was einem da so ein bisschen in die Karten spielt.
Ganz genau, richtig. Also es ist wirklich perfekt eigentlich zum Trainieren. Da ist ein sehr großes Gym mit wirklich allen möglichen Kraftgeräten. Dann der Grastrack, den du angesprochen hast. Und ich glaube, 3 Kilometer entfernt ist auch nochmal ein Stadion mit einer Tatanbahn, wo man halt dann irgendwie hinfahren könnte. Und wenn man dann wirklich auch schon was mit Spikes machen will oder sich vielleicht auch mit anderen Trainingsgruppen mal verabreden möchte und sich da irgendwie zusammenschließen möchte. Genau.
Ich finde auch immer in Potsch, da kommt ja im Prinzip gerade im Winter halb Europa zusammen, ja, was die Leichtathletik angeht, dass das natürlich auch immer so ein bisschen einen nochmal mehr motiviert, nochmal ein bisschen mehr pusht. Ich meine, in Eton, da ist es so, da trifft sich im Prinzip die halbe Welt, was den Marathonbereich ja angeht oder die noch längeren Strecken nach der Mittelstrecke. Und in Potsch ist es so, dass da ja sehr, sehr viele Sprinter, Langsprinter die Mittelstrecke immer zu Gast ist, auch häufig zu den gleichen Zeiten. Mhm. Und ich fand es dann auch immer sehr, sehr spannend, anderen zuzuschauen, was trainieren die eigentlich oder auch ja, so ein bisschen, ja, es motiviert einen dann doch noch mal so ein bisschen mehr, wenn man ja da so viele Athletinnen und Athleten aus verschiedenen Ländern mit im Stadion hat.
Ja, definitiv. Es ist echt richtig cool und man kann auch teilweise wirklich sich mit anderen Trainingsgruppen dann mal absprechen. Okay, habt ihr am Dienstag Schwelle? Okay, da habe ich auch Schwelle. Was macht ihr denn da? Wollen wir da vielleicht was zusammen machen? Und dann, ja, ändert man vielleicht sein Training so ein bisschen ab. Genau. Und dann muss man halt nicht mehr alles alleine machen. Also ich komme halt, wie gesagt, aus einer Trainingsgruppe. Ich bin momentan noch das einzige Mädchen so richtig, die zumindest regelmäßig in Frankfurt da ist. Und ich mache halt den größten Teil wirklich allein. Und da im Trainingslager, vor allem jetzt im März auch, habe ich sehr viel auch mit anderen, vor allem auch deutschen Athleten zusammen gemacht, die halt zum gleichen Zeitpunkt auch da waren, aber auch mit internationalen Athleten dann. Und das ist natürlich einfach viel schöner für den Kopf und wenn man vielleicht auch nicht jeden Lauf dann vorne im Wind laufen muss, sondern vielleicht auch mal einen hinterherlaufen kann, sich nicht ums Tempo kümmern muss, genau, oder auch mal einfach quatschen kann.
Ja, du hast auch die Herausforderung für den Kopf angesprochen. Arbeitest du mit einer Mentaltrainerin oder Sportpsychologin zusammen?
So richtig tatsächlich nicht. Das ist nämlich auch noch ein Punkt, den ich auf jeden Fall noch in Angriff nehmen möchte und den ich so ein bisschen verbessern möchte. Ich habe das immer mal so sporadisch gemacht, wenn akut was war. Und in erster Linie war mein Trainer auch immer ein sehr wichtiger Ansprechpartner für mich. Und ich halte auch oder lege sehr viel Wert auf die Meinung von meinem Trainer. Und das ist mir unheimlich wichtig. Und wir haben echt ein sehr gutes Verhältnis. Und da bin ich auch echt sehr dankbar für. Egal, ob jetzt sportlich oder privat. Aber so eine richtige, ja, psychologische Betreuung habe ich jetzt nicht. Genau.
Wir haben uns ja über deine Trainingsgruppe unterhalten, auch über Georg Schmidt, aber ich sag mal, das Gesamtsystem, um dann solche Leistung zu erzielen. Klar, man ist Einzelsportlerin, aber am Ende des Tages steht ja dann doch immer irgendwie ein Team hinter einem. Wie sieht das bei dir aus?
Ja, definitiv. Also da gehöre natürlich nicht nur ich dazu und mein Trainer und vielleicht meine Eltern, sondern noch viel mehr im Hintergrund. Und ich bin da wirklich total dankbar, weil ich in den letzten Jahren natürlich auch viele Partner und Sponsoren an meiner Seite gewonnen habe und auch über die ich super happy bin, zum Beispiel New Balance, mein Ausrüster, und auch im vergangenen Jahr den Verein gewechselt. Ich bin jetzt bei der TV Waldstraße in Wiesbaden und die haben mich mit offenen Armen und so herzlich empfangen und auch die Wiesbadener Sportstiftung, wo ich mich auch an dieser Stelle echt bedanken möchte, dass ihr so ein Vertrauen in mich hattet und ich bin einfach super glücklich, dass ich das jetzt sozusagen zurückzahlen konnte und dann halt auch die ganzen kleineren Sachen, wie zum Beispiel die Hessische Sporthilfe oder auch natürlich mein Arbeitgeber, weil ohne den wären die ganzen Trainingslager und Fehlzeiten natürlich nicht möglich, die ich halt dann in der Weltgeschichte rumreise, um für Wettkämpfe zu trainieren und dann halt auch an den Wettkämpfen teilzunehmen. Genau. Und ja, das steht so, das Team steht so um mich drumherum und da bin ich wirklich sehr dankbar und vielen lieben Dank an dieser Stelle an alle.
Und was würdest du darüber hinaus sagen, sind so vielleicht Faktoren, die noch entscheidend sind, um so diesen nächsten Step zu gehen? Also jetzt rückblickend auf deine sportliche Karriere, was hat dich so am meisten weitergebracht oder dir am meisten geholfen?
Ich glaube, in erster Linie ist es einfach so dieses, ich kann am Stück gesund trainieren und es kommt nicht ständig ein Ausfall dazwischen mit, okay, ich habe jetzt da wieder ein Ödem im Fuß und muss jetzt erstmal wieder 4 Wochen aufs Fahrrad. Oder das hatte ich halt in der Vergangenheit wirklich genüge, dass dann wirklich mal so 3 Monate war, alles gut war. Und dann hatte ich wieder einen Monat, der doof war. Und dann musste ich halt gefühlt von null wieder anfangen. Und ich glaube, das war jetzt auch so ein bisschen das Erfolgsrezept, weswegen jetzt alles, sag ich mal, aufgegangen ist. Es liegt natürlich nicht nur daran, sondern auch an dem Training, was ich mache und dass ich einfach glücklich bin in dem Umfeld und gerne auch zum Training gehe, in die Trainingsgruppe. Das hatte ich nämlich in der Vergangenheit auch öfter manchmal nicht, dass ich dann halt einfach nicht so gerne hingegangen bin. Und ich glaube, das ist einfach so ein sehr wichtiger und sehr großer Bestandteil, ja, genau.
Roy Schmidt hat vor einigen Wochen gesagt, sein erster Trainer hat zu ihm gesagt, ein glücklicher Sprinter ist ein guter Sprinter. Ja. Und ich glaube, da könnte man auch sagen, eine glückliche Mittelstreckenläuferin ist eine gute Mittelstreckenläuferin.
Ja, definitiv.
Kann man auch so.
Definitiv. Also es ist wirklich, ich gehe sehr gerne zum Training, vor allem auch die Jungs zu sehen. Man hat immer irgendwie Spaß. Es ist immer irgendwie so ein frecher Spruch auch mal. Und man spielt auch mal als Erwärmung oder sowas. Und natürlich muss ich dann mein Training selbst abspulen. Und mir kann niemand abnehmen, dass ich da jetzt gleich dann auf dem Laufband irgendwie meine 12 Kilometer Schwelle machen muss. Aber das Drumherum ist halt einfach das Schöne. Und generell in der Hahnstraße sind so viele Athleten, jetzt nicht nur Läufer, sondern auch die Sprinter, die Werfer und noch andere Läufer. Und da hat irgendwie jeder immer so ein offenes Ohr und man redet auch mal und tauscht sich so ein bisschen aus, wie läuft's bei dem. Und das ist einfach sehr schön und ich bin da sehr gerne.
Ist auch so ein bisschen wie so ein Mikrokosmos wie Potsch, nur hier lokal.
Ja,
also
genau.
So wie du sagst, ich habe ja auch lange an der Hahnstraße trainiert und es sind ja dann auch viele Freunde, die man da auch, Freundschaften, die da entstehen. Und deswegen, das kann ich schon sehr, sehr gut nachvollziehen.
Ja.
Aber bleibt neben Leistungssport und Studium bei der Polizei noch Zeit für irgendwelche anderen Hobbys oder sind das so die beiden Pfeiler in deinem Leben?
Ja, es sind schon die beiden Pfeiler, würde ich sagen. Natürlich probiere ich drumherum auch noch Zeit für ein paar Freunde und sowas immer mit aufzubringen. Aber es ist halt dann schon auch schwierig. Vor allem in der Wettkampfsaison ist man halt auch echt sehr viel unterwegs einfach. Also ich habe das dieses Jahr das erste Mal so richtig kennenlernen dürfen, dass ich da wirklich so ein halbes Jet-Setter-Leben geführt habe und von dem Wettkampf zu dem gereist bin. Und dann ging es eigentlich schon direkt wieder dahin weiter. Und man muss halt dann auch Freunde haben, die das halt nachvollziehen können. Vor allem, wenn es Freunde sind, die selbst nicht aus dem Sport kommen. Und ich hab da wirklich auch Freunde, die dann wirklich auch interessiert sind. Und wenn ich mich mit denen treffe und die sehe, dann geht's auch mal nicht um Sport. Und es ist auch echt schön, mal dann wirklich Abstand zu haben. Aber so viel Zeit bleibt da natürlich nicht. Also natürlich schiebt man das auch irgendwo ein bisschen ein. Aber man muss dann auch immer gucken, dass da vielleicht nicht die Regenerationszeit dann drunter leidet und so. Genau, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so ein richtiges Hobby habe. Außer sich dann halt mal Zeit für mich selbst zu nehmen, mal ein Buch zu nehmen, zu lesen oder halt mal mit Freunden Kaffee trinken zu gehen, das hilft mir schon immer am meisten. Oder einfach mal zu meinen Eltern fahren nach Berlin.
Was für ein Buch hast du momentan am Start?
Ich habe tatsächlich gerade Urlaub ein Buch, ich weiß gerade gar nicht genau den genauen Titel, aber da ging es um den Boston-Marathon. Und das ist auch noch ein, gibt es noch ein weiteres mit einem New York-Marathon, wo ein ambitionierter Hobbyläufer dopt, um deswegen Preisgeld sich zu erhaschen.
Ach, spannend. Werde ich in die Shownotes reinpacken. Aber ich denke, die Marathondistanz wird zumindest in den kommenden Jahren nicht auf deiner Bucketliste stehen.
Denke es noch nicht.
Was sind denn so deine Ziele für die kommenden Jahre?
Also ich möchte schon erstmal probieren, mich noch ein bisschen auf der Mittelstrecke zu etablieren, vor allem die 1500 weiter auszubauen. Langfristig gesehen vielleicht mal auch auf die nächsthöheren Disziplinen so ein bisschen zu schielen, zu schnuppern, mich da auch mal auszuprobieren. Aber ich denke, die nächsten Jahre wird es noch eher die 1500 bleiben, genau. Und wer weiß, irgendwann vielleicht mal auch auf die ganz langen. Aber ich sage mittlerweile nicht mehr niemals nie, weil das habe ich früher mal gesagt und jetzt bin ich doch Läuferin geworden. Also
ja, vielleicht wird es doch irgendwann der Boston-Marathon.
Ja, vielleicht.
Dann kommen wir jetzt zu den 5 Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war denn bisher rückblickend dein schönster Wettkampf, unabhängig vom Ergebnis, sondern einfach der mit den schönsten Emotionen?
Ich glaube, da würde ich sogar 2 Wettkämpfe nennen. Einmal natürlich die Olympischen Spiele, einfach weil das Ambiente drumherum beziehungsweise diese Kulisse einfach so atemberaubend war und ich das vorher noch nie mitbekommen habe. Und dann emotional einfach gesehen, der schönste Wettkampf war wirklich jetzt, wo ich die 404-24 gerannt bin. Nicht, weil ich diese Zeit gerannt bin, sondern weil ich einfach gemerkt habe, es geht jetzt endlich mal alles auf. Harte Arbeit zahlt sich wirklich aus, auch dran zu bleiben und genau, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, auch wenn es mal nicht ganz so gut läuft, und zielstrebig zu sein und vielleicht auch viele Dinge hinten anzustellen, die man trotzdem eigentlich machen wollen würde, sich vielleicht, wie ich schon davor gesagt habe, mal öfter mit Freunden treffen oder so, dass ich darauf halt einfach dann in dem Moment verzichtet habe und dass es sich halt wirklich dann gelohnt hat, genau.
Wann in dem Rennen hast du vielleicht schon gemerkt, dass das eine echt krasse Zeit werden kann?
Also ich bin in dieses Meeting gefahren oder dahin geflogen, das war in Polen, in Bydgoszcz, und es war mein erstes A-Meeting, also ich bin sonst immer nur B oder C gelaufen, und ich habe schon die Startliste gesehen und dachte schon so, okay, ja, das wird heute schnell. Also da waren echt einige Namen dabei, die schon deutlich unter 4 Minuten gerannt sind, und das war halt auch, ich glaube, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube 9 Tage, bevor dieser Nominierungszeitraum für Paris zu Ende gegangen ist, beziehungsweise bis da, wo man diese Norm hätte laufen können. Und deswegen war mir auch so ein bisschen bewusst, jetzt oder nie eigentlich.
So alles oder
genau,
nichts.
Genau, richtig. Weil diese Chance kriegst du nicht nochmal, weil dann kamen, glaube ich, nur noch die deutschen Meisterschaften. Und da hätte ich es halt dann wirklich auch von alleine machen müssen. Und so musste ich nur mitlaufen, in Anführungszeichen. Und ich war schon sehr nervös. Und dann habe ich schon nach 500 Metern gemerkt, oh, wir sind hier gerade auf 4-Minuten-Tempo-Kurs. Das ist 6 Sekunden schneller als meine persönliche Bestleistung. Aber ich habe eigentlich gar nicht darüber nachgedacht. Ich bin einfach nur mitgelaufen, weil ich dachte, du musst jetzt einfach probieren, egal wie sehr du vielleicht sterben wirst hinten raus, aber lauf einfach mit. Und dann, ja, habe ich, wie gesagt, bei 500 das erste Mal drauf geguckt. Da sind wir genau bei 1,20 durch. Und dann habe ich bei 1,000 das nächste Mal drauf geguckt. Und da sind wir so ein bisschen eingeschlafen. Da bin ich dann, glaube ich, wirklich bei so 2,43, 44 durch. Und dann war mir klar, okay, also so weit da kannst du nicht laufen. Du musst jetzt noch mal eine Schippe drauflegen. Und dann sind auch in dem Moment welche an mir vorbei. Und dann bin ich einfach hinterher. Und ich stand sehr die letzten 50 Meter, aber es hat sich ausgezahlt.
Ja, und das ist dann auch, ich glaube, das ist so ein Lauf, den man dann auch mitnimmt in härtere Trainingseinheiten zur Motivation.
Ja.
Und auch, ich glaube auch als, es gibt ja einem auch Sicherheit dann.
Definitiv.
In Wettkampfsituationen.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist auch so ein Wettkampf für mich gewesen, der mir gezeigt hat, trau dich einfach mal was im Wettkampf. Weil bei mir war es oft so dieses, ich bin mutig angelaufen, dann habe ich gemerkt, oh, jetzt wird es gerade ein bisschen anstrengend. Ich lasse jetzt einfach mal locker, weil sonst mache ich den sterbenden Schwan. Und Georg sagt immer zu mir, probier es doch einfach. Du, von den Trainingsleistungen könntest du das laufen. Du traust es dich dann einfach nicht im Wettkampf. Sei mal ein bisschen härter zu dir selber. Und ich glaube, das war so ein Wettkampf, da habe ich das wirklich mal gemacht. Und das hat sich halt dann auch wirklich ausgezahlt. Und das nehme ich vielleicht auch mit in die nächsten Jahre und in die nächsten Wettkämpfe.
Und auf der anderen Seite, was war vielleicht ein schwieriger Wettkampf und eine schwierige Zeit? Und was konntest du da für dich vielleicht auch rückblickend mitnehmen?
Schwierige Zeit würde ich in erster Linie schon die Zeit von den Verletzungen beschreiben. Und ein schwieriger Wettkampf fällt mir jetzt gar nicht so einer ein. Ich glaube, für mich war schon auch ein sehr schwieriger Wettkampf dieses Jahr die deutschen Hallenmeisterschaften, weil ich da das erste Mal hingefahren bin als Favoritin und auch als Jahresschnellste und auch von meinem Vermögen auf jeden Fall hätte um Gold mitlaufen können. Und dann bin ich ja gestürzt bei, weiß gar nicht mehr, 280 Meter vom Ziel oder sowas. Und bin dann zwar schnell aufgestanden und noch hinterhergelaufen und dann Vierte geworden, aber ich war halt so unglücklich, weil, ja, das halt wirklich die Chance für mich gewesen wäre, das erste Mal einen Titel zu gewinnen. Ich habe noch keinen Titel, auch nicht in der Jugend, nur im Schülerbereich. Und dass es dann wirklich halt nicht so funktioniert hat, da, das hat auch noch 3-4 Wochen an mir gehadert. So, da habe ich mit mir gehadert, ja.
Also ist auch ein Titel das, was in den nächsten Jahren für dich noch gerne in der Ergebnisliste steht?
Ja, sehr gerne. Also dadurch, dass es ja dann draußen auch nicht geklappt hat, würde ich das auf jeden Fall schon sehr gerne irgendwie natürlich dann auch mich damit nochmal belohnen. Das, so ein Titel ist natürlich nichts, womit ich dann irgendwie die Fahrkarte oder das Ticket für den nächsten internationalen Wettkampf habe. Deswegen so ist, aber das ist natürlich auch schön.
Ja.
Genau.
Dann würde ich aber nochmal ganz kurz ins Training blicken. Und da würde mich mal interessieren, was so Trainingsinhalte sind, auf die du dich ganz besonders freust oder wo vielleicht auch so ein bisschen ja Wettkampffeeling dann aufkommt.
Ich mache tatsächlich sehr gerne Schwelle. Also so diese Einheiten, wo man halt dann so Laktat so um 3 Millimol hat und so, auch wenn es manchmal sehr langsam ist, langweilig ist und so nicht Fisch, nicht Fleisch so die Geschwindigkeit ist, aber das mache ich ganz gerne. Und dann halt so eine Einheit, die ich vorhin gerade beschrieben habe mit den Tempoläufen, weil dann weiß ich, okay, jetzt ist bald soweit.
3x7x200.
Ganz genau, richtig, ja.
Ohne Serienpause.
Ja, also zumindest nach der ersten Serie.
Ja, nur zum Schuhe, zum Spikes anziehen.
Genau.
Und auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, von denen du weißt, okay, die sind wichtig für, weiß ich nicht, vielleicht die Verletzungsprophylaxe oder für andere Dinge, aber wenn ich könnte, ja, ich müsste sie jetzt nicht unbedingt machen, würde ich sie aus dem Trainingsplan streichen?
Ich glaube tatsächlich Kraft. Ich bin jemand, ich mag Kraft gar nicht. Und alles, was mit Kraft so zusammenhängt, und dann kommen auch diese Sachen dazu mit die präventiven Sachen wegen Verletzungen, so Bänder ziehen am Fuß und die ganzen Sachen, ja, das könnte ich, also von mir aus kann ich nur laufen gehen und ja, da mache ich sogar lieber noch semispezifische Sachen.
Was sind deine schlimmsten 3 Kraftübungen?
Boah, Donkey Kicks auf jeden Fall. Was mag ich denn noch nicht so? Hexbar mag ich auch, doch, das ist okay. Hip Thrust mag ich auch nicht so. Und dann halt, was einfach so richtig langweilig ist, halt wirklich, setzt du dich halt hin, machst dir ein Band um den Fuß und ziehst halt den Fuß an.
Oh ja.
Also, so, ich weiß, dass es, und ich merke auch, dass es was bringt und so. Aber ich sitze halt dann da wirklich, weil jeden Fuß anziehen, also Tibialis anterior sozusagen und dann halt noch nach links und rechts jeweils.
Ja.
Und das für jeden Fuß und dann mindestens 10 bis 15 Mal, da sitzt du halt erstmal eine Weile, aber ich weiß halt, dass es dazu gehört und ich merke es auch danach, dass es was bringt, aber
in dem Moment könnte man drauf verzichten.
Genau.
Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen, Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
Geduldig zu sein vor allem. Und an sich selbst zu glauben und auch Träume zu haben. Und auch wenn man vielleicht mal ein bisschen belächelt wird von außen, trotzdem das nicht über den Haufen zu schmeißen und ja, einfach weiter dran zu arbeiten. Ich hatte, wie gesagt, auch Jahre, in denen hat niemand gedacht, dass ich es irgendwann mal überhaupt an die deutsche Spitze wieder schaffe, geschweige denn an einem internationalen Wettkampf teilnehme. Und jetzt habe ich es auch geschafft, weil ich halt einfach immer weitergemacht habe, auch wenn man nicht so schöne Phasen und Zeiten waren, aber halt, ja, ich glaube, einfach so zielstrebig weiter zu sein und wenn man einen Traum hat, den auch verwirklichen zu wollen. Genau.
Und vielleicht auch so mehr auf das eigene Gefühl als auf die Stimmen von anderen zu hören.
Ganz genau. Und egal wie lächerlich das nach außen scheint oder wie sehr andere einen belächeln, einfach sein eigenes Ding zu machen. Ich habe sehr viel gelernt, nicht so viel nach links und rechts zu gucken. Ich habe immer früher sehr viel Wert auf die Meinung von anderen gelegt. Und dann immer gedacht, aha, was könnten die jetzt von mir denken? Was könnte der von mir denken? Und sondern einfach seins zu machen und halt, genau, sich auf sich zu konzentrieren, ja.
Ich glaube, das sind perfekte Worte, um unsere Folge zu beenden. Nele, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
Das hoffe ich auch und danke auch nochmal. Es war sehr schön.
Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.